ARD. Ihr habt diese Folge angeklickt, weil ihr euch für Pferde interessiert. Ich möchte euch aber vorher noch von einem persönlichen Erlebnis erzählen, das viel mit dem Thema dieses Podcasts zu tun hat. Es ist ein Tag im Mai, strahlender Sonnenschein und heiß. Ich bin mit meinem Hund auf unserem Feldweg unterwegs. Einige werden sich vielleicht an den Prolog erinnern. Es ist der Weg mit den großen Wiesen drumherum, durch die ein Bach fließt, angrenzender Wald und irgendwo versteckt der Schwanenteich. Mein Hund hat keinen besonders großen Jagdtrieb, deswegen kann ich ihn dort gut ohne Leine laufen lassen. Diesmal ist er aber schon nach ein paar Minuten verschwunden, runter zum Bach. Dann taucht er plötzlich wimmernd wieder auf. Er will mich auf etwas aufmerksam machen. Da liegt ein Rehbock im flachen Wasser und kann sich nicht alleine aufhelfen. Ich binde Tabo im Schatten an und versuche, dem offensichtlich jungen Bock erstmal ruhig zuzusprechen. Seine Augen sind weit geöffnet. Er hat Angst. Im Wasser kann er nicht bleiben, er würde ertrinken. Ich schlinge meine Hände irgendwie um seinen Körper und ziehe ihn ans Ufer. Es dauert bestimmt 15 Minuten. Aber irgendwann scheint er zu verstehen und wehrt sich nicht mehr. Am Hang liegt er geschützt zwischen den Büschen. Ich sehe, dass er starke Verletzungen am Hals hat und es machen sich auch schon Fliegen über die Wunde her. Ich telefoniere Tierärzte in der Gegend ab, aber alle sagen, dass ich mich beim zuständigen Jagdpächter melden soll. Ich weiß, was dann passiert. Ich wünschte, man könnte ihn sanft erlösen und nicht mit einem Schuss. Doch ich will auch nicht, dass er noch länger leidet. Irgendwann erreiche ich auch den Jagdpächter. Er will bald kommen. Ich hole eine Decke aus dem Auto, lege sie auf die Wunde, um die Fliegen abzuhalten, und setze mich zu ihm, spreche leise. Ich will ihm einfach sagen, dass er nicht alleine ist. Ohne drüber nachzudenken, fange ich an, eine Melodie zu summen. Die Melodie scheint ihn zu beruhigen, auch sein Atem wird ruhiger. Zwei Stunden habe ich so mit dem Tier verbracht. Dann kam der Jagdpächter. Die Begegnung mit dem Rehbock hat mich sehr berührt. Er hat meine Worte nicht verstanden, aber er hat verstanden, dass er keine Angst vor mir haben muss. Ich bin gespannt, auf welche Weise der Mann mit Tieren spricht, den ich heute treffe. Hallo, mein Name ist Nathalie Putsche. Ihr hört, mit Tieren sprechen. Folge 4. Timo und die Pferde.
Meine Frau sagt das immer, wenn sie wissen will, wie es mir geht, muss sie nur einen Paulo angucken. Das ist ja der Hengst drüben.
Timo Amero Oso ist nicht nur Pferdepsychologe und Coach, er ist vor allem Mediator zwischen Pferd und Mensch.
Pferde haben uns sehr viel voraus, auch an emotionaler Kompetenz. Also du kannst von einem Pferd schwer lügen. Alles klar, ihr Raketen.
Wir besuchen seine Pferdefamilie, die auf mehreren Koppeln verteilt ist.
Na, mein Schatz?
Bei der Vermittlung zwischen Pferden und Menschen geht es ihm vor allem darum, dass die Pferde verstanden werden, nicht die Menschen. Timo ist 48 Jahre alt. Er sitzt im Rollstuhl. Vor 32 Jahren hatte er einen Unfall. Davon erzählt er mir noch.
Wer kommt denn da?
Er stellt sich seitlich an den Zaun und sein jüngster Nachwuchs, der 3 Monate alte Pio, kommt direkt zum Gatter. Das hellbraune, sehr stofftierähnlich aussehende Hengstfohlen mit flauschig dunkelgrauer Mähne hat sich in der Jacke von Timo verbissen.
Du Rabauke!
Und das ist aber schon auch eine Art von Kontaktaufnahme, dieses ganze Knabber-Knabber hier, Knabber da.
Das ist Bindungsaufbau, ja.
Was er mir auch gleich noch näher erklären wird. Und was mich auch ein bisschen an Tanja und die Wölfe erinnert.
Das ist wahrscheinlich schon, dass Pferde 80% mit ihrem Körper und ihrer Mimik kommunizieren.
Nahezu ausschließlich, ja.
Und tatsächlich. An dem Tag mit Timo werde ich fast keinen einzigen Pferdelaut aufnehmen können. Während der Arbeit an dieser Podcast-Reihe wird mir immer klarer, wie viele Wege für Kommunikation Tiere nutzen, um sich gegenseitig und uns etwas mitzuteilen. Und wieder reißt das Fohlen mit seinen Zähnen an Timos Jacke. Und er lässt sich das gefallen.
Du hörst wahrscheinlich gleich was fürs Mikro, wenn der Knochen bricht.
Ich werde später selbst noch Kontakt mit dem potenziellen Knochenbrecher aufnehmen. Und auch die anderen Pferde von Timo noch besser kennenlernen. Der Regen wird aber gerade stärker und wir gehen erstmal um die Ecke in den Seminarraum, wo Timo auch einen Teil seiner Workshops gibt, in angewandter Pferdepsychologie.
Also meine Pferde sind natürlich selbstverständlich Familienmitglieder und die Quelle meiner Kraft. Dass Pferde geschlagen werden im Sport, dass das nicht richtig ist, das wissen wir. Da brauchen wir auch gar nicht drüber zu diskutieren. Was für mich persönlich sehr viel gefährlicher ist, ist die allgegenwärtige Gewalt, die man nicht sieht und die so ganz lieb und nett verpackt wird. Mhm. Und die Menschen, die das tun, sind sich dessen auch sicher nicht bewusst. Aber man weiß das heute. Wenn man aus einem Pferd sinngemäß einen Zirkusaffen macht, stellt es für das Individuum Pferd ein großes Maß an psychischer Gewalt dar.
Wir steigen hart ein. Timo hat viel erlebt und gesehen und redet nicht lange drum rum, wenn es um seine Arbeit mit meistens traumatisierten, ängstlichen oder gestressten Pferden geht. Beim Arbeiten an dieser Folge stoße ich auf einen Artikel, in dem beschrieben wird, wie Pferde im Dressur- und Springsport ganz offensichtlich gequält werden. Da ist etwa von dunkel verfärbten Zungen die Rede. Durch Zerren an den Zügeln quetscht die Trense die Zunge ab, die dann nicht mehr richtig mit Sauerstoff versorgt wird, was enorm schmerzhaft für das Tier ist. Auch die permanent unnatürlichen Bewegungen gehen auf die Gesundheit der Pferde und der bedingungslose Gehorsam ist, das kann man sich vorstellen, Dauerstress für die Tiere. Timo kennt solche Bilder zu Genüge, aber womit er sich vor allem beschäftigt, ist die Gewalt an Pferden, die man nicht unbedingt sieht.
Und zwar gibt es einen Marker, der ist identifiziert, ist das Zwinkern. Nicht zwinkern oder wenig zwinkern und zu viel zwinkern ist hoher Stress, auch wenn das von außen ganz ruhig aussieht und ist der Hinweis für einen Todstellreflex.
Alle Zwinkereien sozusagen.
Alle Zwinkereien, genau. Man kann jetzt nicht sagen pro Minute 15 Mal, sondern man muss einen Referenzpunkt schaffen. Das heißt, man hat Pferd 1, beobachtet das beim Fressen zum Beispiel, wo man sicher sagen kann, das Pferd scheint jetzt entspannt zu sein, es gibt keinen Stressor. Also man macht das ganz genau, guckt auf die Uhr und findet dann raus, in Ruhe ungefähr 10 bis 12 Mal zwinkern, zum Beispiel. Mhm. Und wenn man dieses Pferd, wo man das so identifiziert hat, also ganz klar faktisch sagen kann, und beobachtet es, wenn es gesattelt wird, wenn es Kunststücke macht und stellt dann fest, man guckt wieder auf die Uhr und zählt, man hat nur noch 5 Mal zwinkern pro Minute, dann weiß man zumindest, der Stresspegel geht hoch.
Das Zwinkern weniger wird?
Ja, genau. Das ist das Gemeine am Todstellreflex. Von außen sieht es aus, als wären die Pferde entspannt. Von innen haben die einen hohen Stresspegel. Und es wird in der Pferdewelt mit Händen und Füßen abgewehrt.
Ich weiß noch, wie ich angerufen habe und habe dich Pferdeflüsterer genannt.
Ja, genau.
Aber du hast mir dann am Telefon schon durchaus erläutert, dass du kein wirklicher Pferdeflüsterer bist.
Genau.
Wie würdest du es denn definieren?
Im Verhältnis zu einem Pferdeflüsterer bin ich Wissenschaftler mit dem Kernthema Pferdepsyche, Pferdephysis, also Kraftaufbau und Reiten. Und der Unterschied von dem, was ich tue, zu dem, was Pferdeflüsterer machen, ist, ich arbeite faktenbasiert, auch interpretationsfrei. Wir können ja alles ins Pferd rein interpretieren. Das Pferd sagt ja nicht, hier habt ihr einen Vogel. Und was wir machen ist, wir sammeln viele Daten in der Datenbank. Das heißt, da ist Verhalten vom Pferd im Bild, im Video, ist schriftlich dokumentiert und beobachten, wie die Pferde das untereinander machen und leiten das ab und identifizieren so, das heißt dies, das heißt jenes.
Und Timo hat die Bedeutung der sogenannten Reflexionsphase in die Pferdeforschung gebracht. Basis dafür die Hirnforschung bei Menschen.
Reflexionsphase wird heute gerne mit der Pause verwechselt. Das ist aber nicht das Gleiche. Und zwar geht es bei der Reflexionsphase darum, das Gehirn des Pferdes oder wir sprechen vom System, das System so stark in die Entspannung zu bringen, dass Denkprozesse stattfinden.
Um etwas Neues aufzunehmen und zu verarbeiten, braucht ein Pferd Zeit. Eine kleine Pause reicht dann nicht.
Das hat man bei traumatisierten Pferden zum Beispiel auch. Die kriegt man ganz schwer dahin zu reflektieren
wie bei Menschen auch. Sobald das Gehirn im Stress ist, findet kein Denken mehr statt. Früher in der Schule war es ein Blackout bei der Mathe-Klausur. Auch bei Angst und Wut, genauso wie bei großer Freude, können wir nicht mehr klar denken.
Also worin liegt der größte Fehler, den Menschen mit Pferden in der Kommunikation machen?
Das ist auch im Grunde ganz einfach gesagt. Das größte Problem, das ich sehe, ist, dass alles, auch alles, was man liest über Pferde, über Pferdewissen, basiert auf Interpretationen. Als Beispiel, wenn eine Stute einen Sohn auf die Welt bringt, also einen Hengst, ist das auch allgegenwärtig, dass gesagt wird, der muss getrennt werden dann von der Mutter, damit er seine eigene Mutter nicht deckt. Aber ich weiß, woher das kommt, das ist auch reine Interpretation. Unser jüngster Nachwuchs ist zufällig ein Hengst, der ist jetzt 3 Monate alt und der hat nach 2 Wochen, also wie der 2 Wochen alt war, schon versucht, seine Mama zu besteigen. Das hat er gerade heute Morgen wieder gemacht, er hat auf seiner Mutter draufgehangen und ist den ganzen Weg bei uns Schlafzimmer, Küche, Esszimmer vorbei. Genau. Und hängt da hinten drauf wie so ein Klammeräffchen. Und jetzt sagt man ja, siehst du, das ist schon das Vorspielen mit dem Decken, ist völliger Bullshit, weil der ist ja noch gar nicht geschlechtsreif. Das Essentielle, was für den wichtig ist, ist Schutz. Das heißt, alles, was er versuchen wird, ist Bindung aufzubauen mit seiner Umgebung.
Und das macht ein Hengstfohlen eben auf diesem Weg.
Der macht auch noch was anderes, der beißt ganz viel.
Und wie ich schon mitbekommen habe, auch das ist Bindungsaufbau.
Es macht keinen Sinn, für ein paar Stunden altes Fohlen seine Umgebung zu dominieren, sondern es ist genau das Gegenteil.
Sofort denke ich an meinen Kater. Wenn er mich besonders gern hat, dann wird auf jeden Fall an mir geknabbert.
Das ist auch ein Säugetier. Dazu kommt, weil wir das Thema jetzt gerade aufgemacht haben, es ist ja allgegenwärtig auch, dass Fohlen mit 6 Monaten abgesetzt werden von der Mutter. Also es ist so, wie bei einem Kind auch, dass das Fohlen keinerlei Selbstregulation besitzt. Das heißt, wenn es erschreckt oder sich wehtut, kann sich das nicht selbst beruhigen.
Auch wieder wie bei uns Menschen. Wie oft fällt man als Kind hin und kann sich erst beruhigen, wenn Mama pustet? Allmählich lernen wir so, uns selbst zu beruhigen.
Ist beim Pferd dasselbe. Von 0 bis 1 macht das Pferd Folgendes. Wenn sich's erschreckt, wenn sich's ärgert, wenn sich's wehtut, rennt's zur Mama und trinkt. Bis 1 Jahr. Und deshalb ist das ungünstig, selbst wenn man ein teures Sportpferd daraus machen will, die mit 6 Monaten abzusetzen.
Ob das passiert ist, sieht man daran, wie sich die Pferde im Erwachsenenalter verhalten, erklärt mir Timo.
Das sind dann so Pferde, die ans Gras ziehen und überall Gras fressen. Da wird ja auch wieder Interpretation gesagt, das Pferd ist verfressen.
Dabei ist es sowas wie ein oraler Ersatz. Beruhigung durch Fressen.
Man findet das auch, das Verhalten, wenn du das Pferd gerade vom Heu wegholst. Du holst es aus der Herde raus, gehst spazieren und ziehst ans Gras. Also kann es kein Hunger sein, weil es hat ja gerade gefressen. Das ist reine Regulation. Und wenn man diese Regulationsmechanismen im Gehirn wieder durch eine bestimmte Technik wieder stabilisiert, hören die mit dem Fressen auf, draußen beim Laufen.
Seit wann bist du denn mit Pferden in Kontakt? War das schon in der Kindheit so?
Ja, ich habe Reiten gelernt, da war ich 7, weil meine Kindergartenliebe, meine Nachbarin Steffi, hat Reitkarten geschenkt bekommen. Und dann saß ich plötzlich auf dem Pferd. Und so bin ich Springreiter geworden.
Damals ist er mit Pferden so umgegangen, wie er es heute nie wieder machen würde. Das Pferd als eine Art Sportgerät zu nutzen, war damals normal für Timo. Dennoch, er hat seinen Hengst geliebt. Und dann ein Verkehrsunfall.
Der hat mich in den Rolli gebracht. Heißt, seit meinem 16. Lebensjahr, das sind jetzt 30 Jahre, bin ich gelähmt, etwa ab Brustbeinhöhe.
Und so ist er dazu gekommen, zu lernen, wie Pferde fühlen, denken und kommunizieren.
Weil als Fußgänger, als Springreiter ist das einfach, ein Pferd einfach zu reiten, auch wenn das nicht will. Weil wenn es bockt, macht man die Beine ein bisschen zu und bleibt oben sitzen. Das ist ja mit dieser Lähmungshöhe nicht möglich. Und deshalb war ich dann darauf angewiesen, dass meine Pferde nichts dagegen haben, wenn ich auf ihnen sitze.
Zunächst bleibt er im Pferdesport und will sogar an den Paralympics teilnehmen. Aber er ist jetzt darauf angewiesen, mehr mit dem Pferd zu kooperieren.
Und das war damals so die Zeit, wie aus den USA die Pferdeflüsterer-Mania rübergekommen ist sozusagen und habe dann darüber das erste Mal viel über Pferde gelernt.
Gelesen oder?
Nee, habt ihr besucht.
Die Pferdeflüsterer gaben ihm den Rat, mehr Energie auf die Vorbereitung zu legen, statt auf das Reiten selbst. Er sollte erstmal die Bindung zu seinem Pferd verbessern, damit das Tier von sich aus nicht auf die Idee käme, ihn abzuwerfen. So habe er erstmal auf Vertrauensbau zu seinem Hengst gesetzt und mit ihm gemeinsam verschiedene kleine Herausforderungen bewältigt. Wie ihn zum Beispiel über Plan gehen lassen. Oder sich mit ihm Gegenständen angenähert, die ihn irritiert haben. Zum ersten Mal stand das Pferd mehr im Mittelpunkt als der Sport.
Und habe damit auch vieles schaffen können mit meinem Springpferd. Bis zum gewissen Punkt.
Er fällt schließlich vom Pferd. Sein zweiter Unfall.
Eine Woche Koma, zweimal Atemstillstand, zwei Herzstillstände. Und das hat natürlich Spuren hinterlassen. Und mein Pferd wurde immer schreckhafter und es wurde immer schwieriger, da oben zu bleiben, also sitzen zu bleiben. Und man hat noch was anderes gemerkt. Und das war das Eigentliche, was mich da so zu Boden gedrückt hat, dass mein Pferd immer weniger bei mir sein wollte. Als ich aus dem Krankenhaus zurückgekommen bin, war natürlich der erste Weg zu meinem Pferd und der hat, so war ich hier sitze, die Stalltür aufgedrückt, um zu mir zu kommen. Und 8 Wochen später ist der weggelaufen, wenn er mich gesehen hat.
Wieso erst diese unbändige Freude, dich zu sehen und dass es dir wahrscheinlich besser geht und dann aber irgendwie vor dir flüchten?
Weil das Letzte, was er von mir kannte, war, wenn ich auf ihm drauf gesessen habe, wir schaffen alles. Ich war die Ruhe selbst. Und dann bin ich wieder geritten. Einmal ist er so erschrocken. Ich habe mir die Nase so aufgehauen und musste absteigen, weil er ganz stark geblutet hatte. Und ab da ist die Todesangst mitgeritten. Und das war der Unterschied. Und dann hat er sich immer mehr von mir zurückgezogen.
Timo hätte sich seine Angst gerne wegflüstern lassen. Aber ihm konnte kein Pferdeflüsterer helfen.
Und das war die Geburtsstunde des Pferdemediators.
Er meint sich selbst. Er beginnt zu erforschen, wie man Pferde wirklich verstehen kann. Was sie wollen und nicht, was der Mensch will.
Und hab dann so Zentimeter für Zentimeter Wissen zusammengetragen.
Und mit fast 25 Jahren Fakten sammeln über Pferde und das, was Menschen mit Pferden vor allem falsch machen in der Kommunikation, sind inzwischen 3 Festplatten voll. Während Timo erzählt, denke ich auch darüber nach, ob ich etwas falsch mache, wenn ich beim Spazierengehen an Koppeln vorbeikomme und Pferde streichel.
Woran merkst du denn richtig krasse Freude bei einem Pferd?
Also einmal braucht man immer einen Kontext.
Ich erzähle ihm, dass ich öfter ein paar Kaltblüter auf meiner Hunderunde besuche.
Ja. Und das Pferd kommt und nimmt Kontakt zu mir auf, dann denke ich zum Beispiel, oh, es freut sich.
Okay, aber warum sollte das tun?
Weil ich doch so nett bin mit dem Pferd, ne?
Ganz unromantisch. Also wir wissen, du kommst auf die Weide oder an die Weide, das Pferd kommt zu dir. Dann wissen wir jetzt, wenn es dich sieht, kommt es zu dir. Punkt. Wir wissen auch, dass ein Pferd, wenn du weit genug weg bist, gar nicht erkennt, dass du es bist.
Okay, das weiß ich nicht, das
genau.
Weißt du.
Genau, das weiß ich. Okay. Genau, das heißt, du müsstest dann reden, dass es dich hört und dann dich identifiziert, wenn du weit genug weg bist. Aber wir gehen mal jetzt weiter davon aus, wir machen es ein bisschen einfacher, du bist relativ nah, es sieht dich, erkennt dich und kommt zu dir.
Dann würde man immer noch nicht wissen, ob sich das Pferd freut. Ich schildere Timo, dass das Pferd auf mich zumindest interessiert wirkt, seinen Kopf über den Zaun hält, woraufhin ich ihm dann über die Nüstern streichel. Es lässt mich machen, daher mein Gedanke, dass es dem Pferd gefällt. Aber Timo zupft mich am Ärmel und fragt, wie ich das finde. Naja, übergriffig.
Genau, warum soll das fürs Pferd anders sein? Es ist tatsächlich übergriffig fürs Pferd, man kann das beobachten. Wenn du das nächste Mal machst, fasst du das Pferd einfach an und dann guckst du mal, was das Zwinkern macht. Wenn es langsamer oder schneller wird, beide Richtungen, ist höherer Stress. Aber wir haben ja was anderes gemacht.
Er reicht mir die Hand.
Wir haben uns die Hand gegeben.
Haben wir.
Genau. Wer hat wen berührt? Hab ich dich berührt oder hast du mich berührt?
Das war sehr synchron.
Nee, war es nicht.
War es nicht?
Hab ich dich oder du mich?
Ich dich.
Richtig.
Du hast die Hand aber hingehalten.
Richtig. Da achten Pferde drauf. Man sagt das heute noch, dass es wichtig ist, dass wir das Pferd zuerst berühren. Damit wir dem Pferd zeigen, dass wir überlegen sind, also als Herdenchef. Das ist komplett falsch.
Okay, aber wie geht denn diese erste Kontaktaufnahme dann richtig?
Wir halten dem Pferd die Hand hin und jedes Pferd, jedes stabile Pferd, psychisch gesunde Pferd, wird mit der Nase den Handrücken berühren.
Das Pferd braucht das Gefühl, dass es vertrauen kann.
Damit vermittelst du dem Pferd Sicherheit. Mit deinem Hund kannst du zum Beispiel abends im dunklen Wald alleine spazieren gehen. Mach das mal mit einem Pferd. Das mögen Pferde nicht. Und das geht erst, wenn das Pferd weiß, dass in dem Fall jetzt du dazu in der Lage bist, temporär für das Pferd die Herde zu ersetzen.
Es regnet zwar immer noch, aber wir wollen noch mal raus zu Timos Pferden gehen.
Warum machen Menschen eigentlich immer dieses, wenn es um Pferde geht?
Keine Ahnung, ich mache das auch schon von klein auf so gelernt, ich kann es dir nicht sagen.
Okay. Wir gehen durch einen langen Offenstall zur anderen Koppel, wo ich Hengst Paolo und seine Töchter Paulina und Paula kennenlernen soll. Insgesamt gehören zu Timo 7 Pferde.
Paula, komm! Das ist die mittlere, das ist Paulos jüngste Tochter. Na, mein Schatz? Hi, meine Paula.
Paula ist von der Koppel zur Stalltür gekommen. Ein weiteres Pferd kommt.
Und das ist die Paulina, das ist die große Schwester.
Es wird immer gesagt, man darf Pferden nicht direkt in die Augen schauen. Ist da was dran?
Würde ich anders sehen. Also wenn ein Pferd ganz stark Angst hat vor Menschen, dann kriegen die schon Stress, wenn man die anguckt. Das stimmt schon. Aber so jetzt ist das ja immer noch eine Frage, wie bei uns zwei, wie man das macht. Also so Blicke können töten, das Sprichwort. Wenn man aber ganz freundlich guckt, also spricht im Grundsatz nichts dagegen. Aber wenn Pferde Angst haben, bis die Angst verloren haben, kann das wichtig sein, dass man denen nicht ständig in die Augen guckt.
Aber du hast keine Angst, gell? Du bist mein Schatz. Bist du mein Schatz?
Und sie schlägt dich jetzt ab. Das heißt, das ist einfach pure Zuneigung.
Nee, man muss das ehrlicherweise sagen, das ist das Haargel. Das machen alle Pferde.
Ich bin ganz angetan von dem großen schwarzen Leander.
Und der hat die Ohren wieder angelegt.
Genau, aber der ist so ein bisschen in sich gekehrt. Wenn die auf Angriff gebürstet sind, dann legen die ganz flach an.
Er zwinkert mehr, denke ich.
Also um das mal ganz grob zusammenzufassen, ich habe das jetzt nur so im Vorbeigehen jetzt beobachtet, dass es schon Phasen gab, wenn wir nah bei ihm standen, dass ihm das nicht so gefallen hat. Also mal mehr, mal weniger geblinzelt, also es ging so hin und her. Und das ist so, also er kennt dich ja nicht. Und weil wir darauf achten, dass hier hinten auch immer Ruhe ist, könnte das gut passen, ja. Das heißt jetzt nicht, dass der vor uns Todesangst oder vor dir Todesangst hat oder so, aber es ist einfach ungewohnt.
Ja, ich würde jetzt auch nicht so toll finden, wenn jetzt ein Kumpel 3 Freunde dabei hat, die ich alle nicht kenne und die stürmen meine Wohnung.
Genau, und sagt, komm, wir trinken mal einen. Oder, ja, genau, ist auch nervig.
Also fände ich auch nicht so angenehm.
Genau, genau. Man muss vom Pferd gar nichts wissen, man muss nur mal seine eigene Welt reflektieren, wie viel man darüber nehmen kann.
In meinen Gesprächen mit der niederländischen Philosophin Eva Meyer erzähle ich ja auch von Timo. In Evas Buch Die Sprachen der Tiere beschreibt sie, dass sie schon in ihrer Kindheit verstanden hat, dass Pferde sich vor allem nonverbal ausdrücken.
Horses are people with their own view on life, that they have interests and desires and ideas about how things should be done. They're very honest and open and emotional. So I learned so much from the horses, but in a very different way than in which I learned from the humans around me.
Sie habe damals als Kind schon verstanden, dass Pferde Persönlichkeiten sind mit ihrer eigenen Sicht auf die Dinge und emotional. Ich erzähle ihr von dem kleinen Hengst, der Timo die ganze Zeit in die Jacke gebissen hat, zum Bindungsaufbau. Und in anderem Kontext wird festeres Beißen als Stopp benutzt. Ich sage ihr, dass mir dadurch erst klar geworden ist, dass auch Beißen Kommunikation ist. Sie erzählt von ihren geretteten Labormäusen, von denen sie auch öfter gebissen wurde.
So if I picked them up or I needed to give them their medicine, they would sometimes bite me, but never really hard. But when we were at the vet, they would sometimes bite her, but then really hard, you know, until it bled. Biting can also be an expression of trust. You know, if you know someone and you know they don't want to hurt you, you can still bite to warn them, but then you won't really bite to defend yourselves. I'm also thinking now about the street dog Ollie, a Romanian street dog, who had an operation on his knee. And when he came home, it hurt him really, really a lot. And I had to carry him out of the car. And it hurt so much. So he was biting me to say, please stop, you are hurting me. But really softly.
Sie sei öfter von den Mäusen gebissen worden, aber nicht fest, wenn sie ihnen zum Beispiel ihre Medizin gegeben habe. Die Tierärztin wiederum hätten die Mäuse aber sehr fest gebissen. Daher kann die Art zu beißen schon ein Ausdruck von Vertrauen sein, meint Eva Meyer und erwähnt auch ihren Straßenhund Olli, der sie nach einer Operation am Knie kurz zaghaft gebissen hat, als sie ihn aus dem Auto gehoben hat. Vermutlich habe er so sagen wollen, hör bitte auf, das tut mir weh. Von daher teile sie meine Beobachtung, dass es unterschiedliche Formen von Beißen gibt.
I think it's a nice idea for a research project to conceptualize biting as a, yeah, as a form of language.
Natürlich fände ich super, wenn sie von meiner Frage inspiriert, das Thema Beißen als Form von Sprache weiterverfolgen würde.
Ich kriege ja immer wieder gesagt, unsere Datenbank ist fake, aber du kannst dich jetzt mal davon überzeugen.
Ich sehe, dass die voll ist.
Ja, genau.
Wir sind in Timos Büro. Er sitzt am Schreibtisch und sucht für mich nach prägnanten Videos von falscher Kommunikation mit Pferden und nicht sofort sichtbarer Gewalt.
Du siehst die Dateien, die er runterzählt, beim 12.000 Pferde.
12.000 Pferde in der Datenbank?
Du siehst hier, 12.136.
Okay.
Nur in der.
Er klickt auf verschiedene Clips. Sie sind stumm geschaltet aus Datenschutzgründen. Namen dürfen auch nicht genannt werden. Ich sehe einen Mann, der immer wieder ein Fohlen umarmt.
Siehst du die Augen? Zwinkern und immer halb zu. Guck, hier auch. Er wird gegrault, aber macht die Augen zu. Und hier jetzt, siehst du das? Permanent am Zwinkern. Und der macht die Augen gar nicht mehr auf.
Mir lag jetzt als allererstes Ertragen
genau,
auf der Zunge. Übers, also er wirkt über, einfach, als würde er
genau,
etwas
über,
ertragen.
Über sich ergehen lassen. Und sobald sie ihn in Ruhe lässt, gehen die Augen wieder auf. Und sobald, guck, gehen die zu. Und das ist die Gewalt, die man nicht sieht. Guck. Auch einer der Pferdeflüsterer aus USA. Das Pferd soll lernen, im Kreis zu laufen.
Das ist ein Pferdeflüsterer,
ja,
der da mit der Gerte da so
ja, genau.
vor dem Pferd
ist eine, rumschlägt. Einer der berühmtesten, ja.
Okay.
Geht darum, dass das Pferd immer wieder durch Ziehen am Seil und durch auch Treffen mit dem Stock oder mit dem Seil am Stock immer wieder dazu gebracht wird, im Kreis zu laufen. Und zwar immer in eine Richtung.
Pferdeflüsterer klingt so nett und so, als würden sie auf die Bedürfnisse des Pferdes eingehen. Aber viele versuchen offenbar mit ihrem Wissen nur den Wünschen der Menschen zu entsprechen, die sie bezahlen.
Kann das denn sein, dass so viele Pferde gestresst sind, Angst haben, Totstellreflex? Aber ich habe das jetzt mal nur mal so an Stichproben gezeigt. Das ist natürlich was die Vorgehensweise des Systems komplett an die Wand nagelt.
Er selbst hat es ja damals auch gedankenlos so betrieben.
Klar, ich habe das ja auch gelernt und habe auch gedacht, es wäre richtig. Ich hatte ja das Glück meiner beiden Unfälle, die mich dazu gezwungen haben, einen anderen Weg zu finden.
Das heißt, es könnte durchaus sein, dass du in deinem jugendlichen Alter auch Pferde traumatisiert hast.
Ja, natürlich. Ich habe mein Pferd auch in die Ecke gestellt, habe es abgezogen. Klar.
Was heißt das abgezogen?
Geschlagen.
Warum macht man das?
Weil ich das so gelernt habe. Als 14-Jähriger, 15-Jähriger ist das gar nicht zu fassen. Das ist allgegenwärtig. Es ist auch heute noch allgegenwärtig. Ich habe auch im Erwachsenenalter Nächte gehabt, wo es mich echt zerfressen hat, was ich gemacht habe, was ich gesehen habe, was so passiert. Natürlich. Ich bin genauso wenig frei wie jeder andere.
Von Schuld, meint er. Timo glaubt, dass seine Unfälle einen höheren Sinn haben und es dadurch heute seine Aufgabe ist, Pferde besser zu verstehen und dafür zu sorgen, dass mit ihnen besser umgegangen wird. Ich will von ihm wissen, was er macht, wenn er mal einen schlechten Tag hat. Mir hilft dann der Kontakt mit meinen Tieren.
Lass mich irgendwie neben die kullern und kurz mal abschlecken und streicheln. Ich dann die.
Mhm, ja.
Und ich fühle mich besser.
Also wenn ich traurig bin oder gestresst bin, ist das so. Und ich gehe zu meinen Pferden, dann gehen die weg. Dann wollen die tatsächlich mit mir nichts zu tun haben.
Das ist traurig.
Das ist traurig, genau, wie es die Sache schon sagt. Aber es ist so. Und dann weiß ich, okay, Junge, wieder sammeln. Und deswegen vermeide ich es eigentlich, wenn ich einen schlechten Tag habe, zu den Pferden zu gehen.
Die wollen dich nur mit innerer Balance
Ja.
Ich frage ihn, ob er noch reitet.
Nee, leider heute nicht mehr. Es gibt die Zeit nicht her. Und dann habe ich mir vor 4 Jahren den Oberschenkel gebrochen. Und dadurch ist das Bein ein bisschen steif. Und das gibt es jetzt einfach nicht mehr her. Passt aber, ist okay für mich. Also ist alles gut so.
Das war Mit Tieren sprechen, eine Produktion für SWR Kultur. Ich bin Nathalie Putsche. Alle 7 Folgen dieser Podcast-Reihe und den Prolog, wie alles begonnen hat, könnt ihr in der ARD-Audiothek hören. In der nächsten Folge treffe ich Hartmann Jenal. Er rettet Füchse.
In sanften Worten rede ich mit ihm, dem kann ich was erzählen von meiner Uroma. Durch die Stimme kommt dann halt schon der Kontakt. Die Tiere suchen dann schon die Zuneigung auch vom Menschen.
Hartmann und die Füchse in Folge 5. Und jetzt noch ein Podcast-Hinweis. Wenn es euch auch manchmal so geht, dass ihr vom Irrsinn der Welt erschöpft seid und ihr euch entspannen und wegträumen wollt, dann hört doch in den Podcast Philipps Playlist von NDR Kultur. Moderator und Musiker Philipp Schmidt stellt jede Woche eine handverlesene Playlist mit 5 Songs und Melodien zusammen, die zu einem bestimmten Thema passen. Das kann Musik für einen Tag am Meer, ein Roadtrip oder eine sympathische Begleitung zum Einschlafen sein. Dazu improvisiert er am Klavier, spielt die Übergänge zwischen den Stücken und gibt dazu Einblicke in seine Gedanken oder regt eure Gedanken an. Philipps Playlist. Jeden Freitagmorgen erscheint eine neue Folge. Den Link findet ihr auch in den Shownotes.